NDR Info. Mikado am Morgen. Heute
geht's bei uns um Bienen und das Imkern.
Am Mikrofon
ist Jessica Schlage. Hallo! Es gibt ja echt Leute, die laufen schreiend davon, wenn sie eine sehen oder auch nur hören. Ja, dieses Gesumme hier im Hintergrund, das erkennt man ja auch wirklich gleich. Ne? Bienen, diese kleinen schwarz-gelb gestreiften Tierchen, von denen nicht nur unser Frühstückshonig kommt, sondern die in der Natur auch super nützlich und wichtig sind. Wir haben Kinder gefragt, wie sie das eigentlich finden, wenn sie draußen einer Biene begegnen.
Ich finde es gut, sie befruchten die Blumen und dann wächst alles schön.
Sie sind sehr tolle Tiere, sie können sehr gut fliegen und so.
Ich bin auf einer Wiese lang gerannt und dann auf einmal bin ich in eine reingetreten. Dann habe ich geweint, weil das total weh tat. Und dann hat Papa eine Zwiebel draufgelegt.
Ja, sehr gutes altes Hausrezept. Das hat bei mir früher auch schon wunderbar geholfen. Man muss ja aber auch sagen, Bienen stechen ja wirklich nur, wenn sie sich bedroht fühlen, ne? Und sind ansonsten ganz wichtige und nützliche Tierchen, die da in der Natur mithelfen, dass die Pflanzen bestäubt werden und weiter gut wachsen können. Und vielleicht habt ihr ja auch schon gehört, dass die Bienen selbst ein bisschen Hilfe brauchen, weil durch Krankheiten und Umweltgifte viele von ihnen sterben. Auch das soll Thema sein heute am Weltbienentag bei uns in der Sendung. Zu Gast bei mir im Studio sind Kinder, die in ihrer Schule in einem Bienenprojekt mitmachen und sich deshalb richtig gut auskennen, sogar eigenen Honig produzieren. Unsere große Bienensendung und diese besondere Biene, die kennt ihr alle.
In einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit.
Ja, wenn ich eine Biene kennen würde, die sprechen könnte, ich hätte sie auch eingeladen. So ist es nicht. Heute übernehmen das Sprechen aber doch meine menschlichen Studiogäste. Ihr hört Mikado am Morgen, das Radio für Kinder hier auf NDR Info. Und bei uns geht's heute nämlich um Bienen. Die sind ja super wichtig für die Natur und jetzt in dieser Jahreszeit natürlich auch schon wieder richtig aktiv. Das wissen meine drei Studiogäste auch besonders gut. Die sind nämlich in ihrer Schule in einem Bienenprojekt. Herzlich willkommen erstmal ihr drei. Hallo.
Hallo. Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ich fange mal bei den beiden Jungs an, Laurenz und Marlon. Ihr seid beide 13 Jahre alt, geht auf die Hamburger Brecht-Schule und kümmert euch da um die Bienen. Laurenz, wo wohnen die denn bei euch an der Schule?
Also bei uns an der Schule, da haben wir einen großen Dachschulhof und dort ist in einem Bereich so abgezäunt und dort sind dann auch die Kästen von den Bienen und dort wohnen die dann also auch.
Wir haben da so eine Art Gerüst gebaut, wo diese ganzen Bienenkästen drin stehen und wo wir dann auch hingehen, um die Bestandsaufnahme zu machen und nach dem Rechten zu kommen.
Ja, und ihr kümmert euch ja auch richtig um die, ne? Sind die dann auch sonst auf dem Schulhof unterwegs? Sind da besonders viele Bienen bei euch an der Schule in der Pause, wenn die Kinder draußen sind?
Natürlich sind da dann ein paar Bienen auch schon mal, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt man sich kaum noch vor den Bienen retten kann.
Ja.
Man denkt, der ist so nah, der Bienenkasten. Und dann sind da wirklich sehr wenig Bienen.
Wisst ihr denn, wie viele Bienen ihr so ungefähr habt in diesen Bienenkästen, Marlon? Hast du da irgendwie einen Überblick?
Auf jeden Fall weiß ich, dass es ungefähr mehrere tausend pro Kasten sind.
Boah, okay, das ist also richtig viel. Was müsst ihr denn alles machen, wenn ihr euch um die kümmert, Laurenz?
Wir müssen immer wieder gucken, ob die von Krankheiten oder so bedroht sind, dass es denen halt gut geht, falls die Varroamilbe da ist. Also ist so ein kleines Tierchen, das nistet sich bei denen auch gern mal ein. Und das ist halt schädlich für die und dann müssen wir gucken, dass wir das bekämpfen oder halt gucken, was noch da irgendwie ist, ob da irgendwie eine Wabe gebrochen ist oder so.
Und Honig macht ihr ja auch noch, ne, Marlon?
Ja.
Genau, da wollen wir natürlich auch später noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ihr habt ja auch noch Isabel Weschka mitgebracht, Lehrerin an eurer Schule, die das Bienenprojekt dort überhaupt auch erst ins Leben gerufen hat. Frau Weschka, warum fanden Sie das denn eine gute Idee, an der Schule Bienen zu haben?
Ich finde das total wichtig, dass die Schüler neben dem, was sie täglich im Klassenraum lernen, einfach auch in praktische Erfahrungen machen können. Und das, dafür eignen sich Bienen einfach total gut, weil das ein spannendes Tier ist und weil es ja, neben dem, dass es total spannend ist, einfach dann am Ende auch dieses tolle Produkt gibt, den Honig. Und ja, alle Bienenprodukte sind einfach sehr sinnlich, damit zu arbeiten. Der Wachs riecht gut und man kann einfach rund um die Biene einen Unterricht gestalten, der einfach über den Klassenraum hinausgeht.
Also wo man auch ein bisschen was wirklich machen kann und nicht nur im Buch guckt sozusagen.
Total, ja, genau.
Macht euch das Spaß, Laurenz und Marlon, und was so daran?
Also mir bringt es tatsächlich sehr viel Spaß, weil man ist dann sehr nah an diesen Tieren, die ich faszinierend finde, dass sie trotz ihrer kleinen Größe und ihren noch kleineren Flügeln fliegen können. Und dann sind sie auch noch so wichtig für die Natur. Natürlich, sie können dann auch stechen, allerdings ist es so selten und das ist dann, wenn sie sich bedroht fühlen, bedeutet nicht, dass sie einfach so einen Typen stechen oder eine Person. Und selbst wenn eine Biene einen sticht, ist es für sie immer noch schlimmer, weil sie sich meistens dadurch auch noch selber quasi umbringt.
Also sie überlebt das meistens nicht, ne?
Nee.
Ja. Was macht dir daran Spaß, mit Bienen
zu
arbeiten?
Also erstmal finde ich toll, dass wir dem Umweltschutz in kleinem Maße etwas beitragen und dass die Bienen sich unter Tausenden da organisieren und eine Art Kollektivgedanken entwickelt haben und da alles regeln.
Ja, wie die da so zusammenarbeiten, welche Aufgaben die haben und was ihr eben schon gesagt habt, ne, wie die sich so organisieren, darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Und auch, warum Bienen eigentlich ja auch gefährdet sind. Auch das soll heute Thema sein. Und wir gucken tatsächlich auch mal, wie sich das so anfühlt und anhört, wenn Kinder aus allernächster Nähe in den Bienenstock schauen. Das alles gleich hier nach euren Mikado-Witzen.
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Ich gehe jetzt in den Garten und gieße die Blumen, sagt Maria. Aber es regnet doch, meint die Mutter. Macht nichts, antwortet Maria. Dann nehme ich eben einen Regenschirm mit.
Ein Imker erzählt stolz dem anderen. Ich habe mir ein Bienenvolk aus Istanbul kommen lassen. Wozu denn das? Ich will türkischen Honig produzieren.
Du, Papa, warum summen Bienen? Ist doch ganz klar, sie haben den Text vergessen.
Mikado am Morgen hier, das Radio für Kinder auf NDR Info. Und da geht es heute bei uns um Bienen. Die sieht man ja momentan auch wieder munter draußen rumfliegen. Aber wie wohnen Bienen eigentlich? Wie sieht das im sogenannten Bienenstock aus? Und wie teilen sich die Bienen dort auch die Aufgaben auf? Ja, wer sorgt dafür, dass das Essen auf den Tisch kommt? Wer zieht den Nachwuchs groß? Sowas. Bei mir sind Laurenz, Marlon und die Lehrerin Isabel Weschka, die an ihrer Schule in dem Bienenprojekt mitmachen. Bienen leben ja in Völkern zusammen, haben wir schon gehört. Das sind sozusagen sehr große Großfamilien, könnte man sagen, Laurenz, oder?
Sehr, sehr große. Mehrere tausend sind dann tatsächlich in einem Volk.
Ja, Wahnsinn. Und welche unterschiedlichen Typen von Bienen gibt es denn in so einem Volk, Marlon?
Es gibt die Königin, die Drohne und die Arbeiterin. Die unterscheiden sich nicht nur in ihren Aufgaben, sondern auch in ihrer Größe.
Fangen wir mal mit den Drohnen an. Was sind denn das für Bienen?
Das sind etwas größere, dicklichere Bienen, die zum Befruchten der Königin da sind.
Also es sind die Männchen.
Es sind die Männchen, die männlichen Bienen. Und ein bisschen größer, ein bisschen dicker, sagst du. Gibt es zu den Drohnen noch was Besonderes zu erzählen?
Also dass die aus dem Stock vertrieben werden, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben.
Aha.
Damit die nicht weiter gefüttert werden müssen.
Ah, okay, also man spart Nahrung sozusagen. Das ist natürlich nicht so schön für die Drohnen, aber
vom Winter.
Ist vom Winter, okay.
Genau, die können nämlich gar nicht selber fressen. Die werden ihr ganzes Leben lang von den Arbeiterinnen gefüttert. Und wenn sie dann, wie Marlon gesagt hat, ihre Aufgabe erledigt haben, wenn das Volk kleiner wird im Winter, naja, dann kann man die nicht auch noch durchfüttern im Winter, dann werden die vor die Tür gesetzt.
Also das machen dann die Arbeiterinnen. Und was sind das für Bienen, Laurenz, die Arbeiterbienen?
Also die Arbeiterinnen sind die kleinsten im Bienenstock. Sie sind allerdings die allermeisten. Sie kümmern sich um eigentlich alles im Bienenstock, außer um den Nachwuchs und halt die Begattung der Königin. Mhm. Und da ist es dann so, die sammeln Pollen, die sammeln Nektar und all solche Sachen. Dann bereiten sie Honig zu, füttern den Nachwuchs. Und dann sind sie auch noch dafür zuständig, dass, wenn ein Eindringling kommt, dass sie dann alle in die Nähe von dem Eindringling gehen und den dann versuchen zu bekämpfen.
Mhm. Und wie machen sie das?
Indem sie sich ganz stark aneinander reiben. Dadurch entsteht eine enorme Hitze.
Aha.
Und dann wird das Tier quasi, wie soll ich sagen, gekocht, in Anführungszeichen.
Ja.
Und dann wird es halt so heiß, dass es stirbt.
Und die Arbeiterbienen sind doch aber die, die auch stechen können, ne?
Ja, sie können auch stechen.
Mhm.
Das machen sie tatsächlich bei den Tieren auch, die eindringen. Allerdings ist es dort etwas anders. Also, da sie dann da direkt im Stock sind, ist es so, dass wenn sie die alle stechen, dann wird es so sein, dass ganz viele sterben von den Bienen. Daher machen das trotzdem ein paar, aber jetzt nicht alle.
Ah, stimmt, das hast du ja auch schon gesagt, ne? Dass die das meistens nicht überleben, die Bienen, wenn sie stechen. Dann gibt es ja noch die Königin, Marlon. Was ist das denn für eine besondere Biene?
Sie ist für die Eiablage zuständig, also für den Nachwuchs. Und das ist die größte Biene im Volk.
Mhm.
Und zwar wird sie, glaube ich, 15 bis 18 Millimeter groß und unterscheidet sich dann in der Breite und in der Länge extrem von den anderen
Bienen. Und gibt es immer nur eine Königin?
Ja.
Was für Aufgaben hat die im Volk?
Sie sorgt für den Zusammenhalt des Volks. Und zwar mit ihrem Duft sorgt sie dafür, dass die alle beieinander bleiben und sich quasi auch gegenseitig helfen.
Mhm.
Und dann ist es so, dass sie halt für den Nachwuchs zuständig ist, weil wenn sie quasi stirbt, wird es so sein, dass das Volk nicht mehr lange zu leben hat, dann wird es sterben, also aussterben, weil sie halt keine weitere Eiablage bekommen. Allerdings können sie sich trotzdem aus einem Ei, das sie vielleicht kurz vor ihrem Tod gelegt hat, könnten sie, wenn sie es ganz viel mit Gelee Royal füttern, das ist ein Stoff, den sie auch, also die Bienen auch so bekommen.
Mhm.
Und damit könnten sie dann halt ein Ei füttern und dann würde daraus eine Königin werden.
Also die füttern die Eier, das heißt die Larven wahrscheinlich, ne, die da gerade geschlüpft sind.
Ja, natürlich.
Aha, also so entstehen die Königinnen. Die bekommen besonderes Essen sozusagen und so entwickelt sich dann die Königin.
Ja, es ist so, dass sie immer nicht nur ein Ei mit Gelee Royal füttern, sondern viele.
Mhm.
Und dann ist es so, dass die erste Königin, die schlüpft, tötet dann die anderen, die Bienen, die auch zu einer Königin werden würden. Wenn dann allerdings eine andere in der Zeit auch noch schlüpft, dann ist es so, dass sie sich gegenseitig bekämpfen.
Also die Bienen, ich merke schon, die sind da sehr effizient, ne, irgendwie.
Ja, die Königin, es kann nur eine geben.
Jetzt haben wir schon gehört, bei euch leben die Bienen ja auf dem Schuldach, ne. Inzwischen gibt es ja aber auch schon einige Schulen, die Bienen-AGs oder Projekte haben bei uns im Norden. Und wir haben unseren Mikado-Reporter Lenne Kafka mal an einer anderen Schule vorbeigeschickt, an der es auch Bienen und eine Imker-AG gibt, die Ida-Ehre-Schule in Hamburg nämlich. Und Lenne war dabei, als die Kinder dort in einen Bienenstock reingeschaut haben und nach einer neuen Königin Ausschau gehalten haben.
Im Schulgarten arbeitet die Bienen-AG heute direkt an ihrem Volk und guckt in deren Behausung, die Bienenkiste. Emily und Svenja erklären mir, wie ich mich zu verhalten habe, wenn die Kiste geöffnet wird. Schon jetzt fliegen dort bestimmt 100 Bienen herum und in wenigen Augenblicken werden es noch viel, viel mehr.
Also wenn die gleich auf mir rumkrabbeln, dann bleibe ich einfach ganz ruhig und mache gar nichts, bewege mich einfach nicht.
Marienkäfer dann.
Einfach
Oder es ist für die Bienen wie ein Landeplatz, dann so wie so ein Blatt einfach. Und die stechen halt nur, wenn sie eingequetscht werden oder wenn jemand zum Beispiel die Kiste umtritt oder so, also die ganze Bienenkiste.
Damit die Tiere ruhiger und entspannter sind, während wir an ihrem Nest arbeiten, gibt es einen Trick. Wir täuschen sie mit Rauch. So denken die Bienen, es würde brennen und kümmern sich zuerst um ihren Honig. Dadurch achten sie weniger auf uns. Der Rauch kommt aus dem sogenannten Smoker, einer Büchse mit Blasebalg am Ende. Und dieses Gerät muss als erstes zum Brennen gebracht werden.
So, wo ist der Anzünder? Da. Davon ein Stückchen da rein.
Okay.
Erst anzünden, dann da rein.
Okay.
Und du musst jetzt tüchtig pusten, bis er anfängt zu rauchen. Und ich kümmere mich jetzt um die Imkerschleier.
Bevor wir näher an die Bienen herantreten, müssen wir also auch noch einen Imkerschleier anziehen. Das ist eine Art Schutzpullover, an dessen oberem Ende ein Netz den Kopf umhüllt. Der Schleier ist schnell angezogen und dann geht es endlich zu den laut summenden Insekten. Herr Petrausch hebt den Deckel ab und schon schwirren die Tiere wild um uns. Der Rauch des Smokers beruhigt sie aber sofort. In den obersten Waben sehen wir auch gleich etwas Honig.
Wir wollen aber unten gucken, was mit dem Bienenvolk los ist. Ob die vielleicht Königinzellen gebaut haben, weil sie schwärmen wollen. Das heißt, wir nehmen den Honigraum mal runter. Ich gehe mal nach vorne. Und jetzt müssten wir nach und nach mal eine Wabe ziehen und vielleicht dann entscheiden, ob wir von diesem großen Volk jetzt schon einen Ableger bauen. Wer traut sich? Wer möchte eine Wabe rausziehen? Ich nehme mal diese, das ist die Drohnenwabe. Vorsichtig kommst du da dran. Langsam rausziehen. Okay, so. Was kann man sehen?
Die sind größer, die Waben. Da sind Drohnenwaben.
Wir suchen allerdings nach Königinzellen, denn die sind ein Anzeichen dafür, dass sich das Volk teilen und einen neuen Schwarm bilden will. Das passiert, wenn das Ursprungsvolk zu groß wird und in der Bienenkiste nicht mehr genug Platz ist. In der Natur würde dann ein großer Teil der Bienen davonfliegen, eine neue Königin ziehen und an einem anderen Ort ein Nest bauen. Als Imker passt man auf, dass genau das nicht geschieht. Sonst hätte man ja weniger Bienen und damit auch weniger Honig. Oder man müsste den ganzen Schwarm wieder einfangen. Also suchen wir weiter nach den Königinzellen. Mit bloßen Händen zieht Svenja nach und nach die einzelnen Waben heraus. Zunächst ohne das Gesuchte zu finden. Doch dann sieht Herr Petrausch etwas Auffälliges.
Hier unten diese Zellen, was wird daraus?
Königin.
Das werden Königinzellen. Und da sehe ich schon ein Ei in der Königinzelle. Das heißt, die Königinzellen haben schon Eier, sind bestiftet, die wollen also schwärmen. Wenn die Königinzellen fertig sind, wird sich das Volk teilen. Das heißt also, wir nehmen diese Wabe jetzt und machen damit einen Ableger. Dann hat der Ableger schon eine Königinzelle und da wird eine neue Königin draus. Und dem nehmen wir ganz viele Waben weg, damit das nicht so groß ist, nicht so voll ist. Und dann gibt es einen neuen Ableger.
Der Ableger kommt in eine weitere Bienenkiste direkt neben das andere Volk. In diesem neuen Nest zieht sich ein Teil der Bienen nun ihre eigene Königin. Damit haben wir durch unseren Ableger aus einem Volk zwei gemacht. Heute war also ein erfolgreicher Tag. In Zukunft wird die Bienen-AG sich wohl um viele weitere Tiere kümmern müssen. Aber dann gibt es ja auch mehr Honig.
In unserem Garten geht's mir immer gleich sehr gut. Wenn mir zu warm wird, hole ich einfach meinen Gartenhut. Der wirft mir dann einen Schatten, einen kleinen, privaten. Geh ich barfuß durchs Gras, oh, wie herrlich ist das. Ich lieb das Singen der Vögel, Erde unter den Nägeln. Und lüfte meinen Strohhut dann und wann. Das fühlt sich gleich ein bisschen so wie Urlaub an. Das fühlt sich gleich ein bisschen so wie Urlaub an.
Ihr hört Mikado am Morgen, das Radio für Kinder, immer an Sonn- und Feiertagen hier auf NDR Info. Und bei uns geht es heute um Bienen. Da haben wir ja gerade in der Reportage gehört, wie Kinder einen Bienenstock geöffnet haben und da reingeguckt haben. Das klang auch ganz schön nach Gekrabbele und Geschwirre. Allerdings hatten die Kinder ja auch eine besondere Schutzausrüstung. Und da haben meine Studiogäste heute auch ein bisschen was mitgebracht. Da liegen jetzt ein paar Dinge bei uns hier rum im Studio. Das sind alle Sachen, die man braucht, wenn man Bienen in einem Bienenstock hält und auch später Honig erntet. Was haben wir denn da? Hier stehen zum Beispiel so komische kleine Holzkästchen. Wofür benutzt
also
man das?
Also diese kleinen Kästchen haben wir selber im Unterricht hergestellt.
Ja.
Die nennt man Rähmchen. Wir sollten die dann auch gleich mit Drähten und mit Wachs bestücken.
Genau, um das mal so ein bisschen zu erklären. Also von der Größe her vielleicht so wie so ein großer Schuhkarton. Nicht ganz so tief allerdings, aber so ist das Rechteck so von der Grundfläche. Und da ist einfach ein Holzrahmen außenrum. Und in der Mitte sind dann Drähte gespannt. 1, 2, 3, 4 Drähte. Und darauf kommt sozusagen eine Wachsplatte, die auch schon so wie so kleine vorgestanzte kleine Waben hat. Und was machen die Bienen dann darauf, Laurenz?
Da bauen sie dann ein wenig was drauf, damit sie quasi auch noch eine Tiefe haben, die Wachsplatten. Mhm. Und dann ist es so, dass dann später, wenn so eine Wabe fertig gebaut ist, dann füllen die da Honig, Pollen und halt auch Brut wird da dann reingefüllt.
Genau, in die Wachszellen. Und diese Wachsplatte, die heißt Mittelwand. Mhm. Und von beiden Seiten bauen die Bienen dann halt ihre Wabenzellen da dran. Und die Mittelwand ist eben in der Mitte und rechts und links sind dann ist das Wabenwerk angebaut.
Und von diesen Rähmchen, Marlon, da sind dann in einem Bienenkasten mehrere drin.
Ja, in unseren Bienenkästen sind so 11 Rähmchen drin. Die werden dann aneinandergereiht.
Und da wohnen die Bienen und machen dann das, was ihr gerade auch erzählt habt, ne? Und dann habt ihr noch ein bisschen Schutzausrüstung, glaube ich, mitgebracht, Marlon. Was liegt denn da noch rum?
Also einmal haben wir hier so einen Kopfschutz, der Ähnlichkeiten mit einem Fechtanzug aufweist, sag ich
das
mal.
Das stimmt allerdings, ja.
Vorne einfach mit einem Netz zum Durchsehen bestückt ist.
Das ist dieser Imkerschleier, von dem wir auch gerade in der Reportage gehört haben, ne?
Ja.
Genau, und dann diese Handschuhe, ja, erzähl gerne, was
mit langen Ärmeln, die man dann bis über den eigenen Ärmel ziehen soll, zum Schutz, dass da keine Bienen reinfliegen und einen stechen können.
Und die gehen richtig hoch bis zum Ellbogen.
Ja.
Ja. Und gerade haben wir ja auch in der Reportage gehört, dass die Bienen mit Rauch getäuscht werden sozusagen, ne, damit die nicht so aggressiv werden, wenn man den Stock öffnet. Macht ihr das auch so, Laurenz?
Ja, das muss man tatsächlich so machen oder sollte man machen, weil dadurch schwören die nicht so viel um einen rum, stören einen also nicht bei der Arbeit und für die ist dann auch nicht ganz so adrenalinreich, bedeutet, das ist für die ein bisschen schonender.
Aha. Und sag mal, hattet ihr eigentlich am Anfang ein bisschen, sage ich mal, Angst oder fandet ihr das komisch, dass da so viele Bienen um euch rumschwirren? Wie ging euch das?
Also ich persönlich hatte gar keine Angst. Allerdings einige aus unserer Klasse wollten auf gar keinen Fall mit zu den Bienen kommen, weil die haben Angst vor Bienen.
Ja.
Und da kann man halt nichts gegen machen, außer man geht da einmal mit und merkt, dass es doch nicht so schlimm ist. Allerdings trauen sich dann die meisten gar nicht nur in die Nähe.
Wie ging dir das, Marlon? Fandst du das?
Also ich habe noch keine schlimmen Erfahrungen mit Bienen gemacht und deswegen...
Bist du schon mal gestochen worden?
Ja, mehrmals, aber der Schmerz geht schnell vorüber und das finde ich auch noch alles nicht so tragisch. Bienen an sich sind ja interessante und freundliche Tiere, die einen auch nur stechen, wenn sie sich bedroht fühlen.
Und wie ist denn Ihre Erfahrung, Frau Weschka, mit den Kindern? Gibt aber wahrscheinlich ja schon auch welche, ne? Die dann am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Angst haben und, weiß nicht, ändert sich das dann?
Ja, gibt es schon. Also vor 2 Jahren hatte ich ein Mädchen in der Klasse, die hat tatsächlich selber gesagt, nachdem ich bei den Bienen war, habe ich keine Angst mehr gehabt. Und das ist natürlich toll, weil auch jede Biene, die man dann irgendwie draußen in der Natur sieht, vor der hat man dann weniger Angst oder hat einfach eine andere Einstellung dazu.
Ihr seid das ja auch gewohnt, dass die Bienen wirklich viel um euch rumschwirren. Aber wie ist denn das zum Beispiel gerade, weiß ich nicht, im Schwimmbad, ne? Dann kommt irgendwas angeflogene Biene oder auch Wespen sind ja da auch gerne unterwegs. Wie verhält man sich denn da am besten, damit man nicht gestochen wird, Laurenz?
Also Bienen, die sind gar nicht wirklich von sich aus aggressiv, sondern nur wenn sie Angst haben, fangen sie an, einen zu stechen. Das ist jetzt anders als bei Wespen. Die sind dann auch wirklich aufs Essen aus.
Ah, da sind also, die Bienen gar nicht so interessiert an meinen Pommes frites oder so.
Nee, die wollen tatsächlich gar keine Pommes oder so. Die wollen auch keine süßen Sachen, sondern die sind auf Pollen und Nektar und sowas aus.
Und trotzdem kommen die aber natürlich manchmal irgendwie angeflogen, ne? Und fliegen vielleicht auch mal auf den Arm. Ist mir auch schon mal passiert, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat man irgendwie eine Körperlotion, die duftet. Ja, die sind halt. Wie verhält man sich dann?
Also man sollte auf jeden Fall ruhig bleiben, weil wenn man sich viel bewegt und in der Luft nach der schnappt oder so, dann ist es für die schlimm, weil sie dann einen stechen. Allerdings, beim Stich sterben sie ja sowieso. Und daher ist es so, man sollte sie möglichst nicht stressen, weil wenn man sie stresst, ja.
Dann stechen sie halt auch mal aus Notwehr sozusagen, weil sie sich wehren wollen. Was kann man denn tun, wenn man doch mal gestochen worden ist? Marlon, du hast ja schon erzählt, du hast schon ein paar Stiche abbekommen, fandst das aber auch nicht so schlimm. Gibt es da irgendwelche Hausmittel, die dir besonders gut helfen?
Ja, wie das vorhin schon erwähnt wurde, habe ich da eigentlich auch immer eine Zwiebel draufgelegt, weil das den Schmerz hemmt, verringert.
Also einfach eine Zwiebel aufschneiden in der Mitte, so eine Zwiebelhälfte und dann irgendwie draufpacken, ne? Ja. Also man braucht vielleicht so ein kleines bisschen Übung auch, um sich ruhig zu verhalten, wenn tatsächlich so eine Biene kommt oder auch eine Wespe oder ein Tier, das irgendwie stechen kann. Aber tatsächlich eben am besten einfach ganz still verhalten, Mund zu, ruhig abwarten, bis das Tierchen wieder wegfliegt. Gleich widmen wir uns hier in der Sendung auch nochmal den ganz süßen Seiten der Bienen, dem Honig nämlich. Den produzieren die ja immer so emsig. Vielleicht habt ihr heute Morgen schon mit gutem Appetit in ein leckeres Honigbrot gebissen oder ihr macht es später noch, ja. Dann könntet ihr euch eigentlich mal in Gedanken bei den vielen, vielen Bienen bedanken, die aus x Blüten Nektar und Pollen gesammelt haben und daraus am Ende euren Honig gemacht haben. Aber wie genau funktioniert denn das eigentlich? Laurenz, Marlon und die Lehrerin Isabel Weschka. Ihr erntet ja in den Bienenstöcken auf dem Dach eurer Schule tatsächlich auch den Honig, ne? Wie das eigentlich geht, darüber wollen wir jetzt mal sprechen und fangen vielleicht aber mal von vorne an auch, wie der Honig überhaupt entsteht, nämlich irgendwie sind da ja Pollen und Blütennektar am Anfang, ne? Laurenz, wie finden denn die Bienen überhaupt Pollen und Nektar?
Also das machen die Bienen, indem sie so quasi rumfliegen, dann bestäuben sie ja die Blüten. Und dabei finden die dann auch quasi Pollen, sammelt sich dann immer am ganzen Körper, den streifen sie dann an die Sammelhinterbeine ab. Mhm. Der ist zwar jetzt nicht das für den Honig, der ist nur für die Brut. Und dann ist es so, dass sie auch noch Nektar sammeln, auch von Blumen. Und so. Und damit fliegen sie zum Stock. Dann geben sie es dort den etwas jüngeren Bienen, weil es ist so, dass die Bienen erst kurz vor ihrem Tod starten die erst, dass sie rausfliegen dürfen und Sachen sammeln dürfen. Zu Beginn sind sie nämlich in ihrem Stock. Und dann sind sie dort auch zum Herstellen vom Honig.
Und sag mal, wie finden die überhaupt die Blüten? Riechen die das oder wie finden die das?
Also sie sehen die teils auch und der Geruch lockt die an. Und dann machen sie über verschiedene Tänze, übermitteln sie dem das einen Stock. Und das wird immer mit Hilfe der Sonne gemessen. Bedeutet, sie haben so zwei Arten von Tänzen und sie werden immer in einem bestimmten Winkel gemacht. Bedeutet, den Winkel dann zur Sonne.
Also das klingt ganz schön kompliziert, finde ich. Da hat die Biene offensichtlich ein ganz ausgeklügeltes System, wie sie irgendwie so kleine Landkarten weitergibt im Bienenstock und sagt, wo es die besten Pollen und Nektar gerade gibt. Wie kommt das denn alles dann in die Waben, Marlon? Und wie geht's dann weiter?
Also der Honig enthält auch viele Enzyme und wirkt desinfizierend, was sich auf die Übergabe des Nektars zurückführen lässt. Da wird nämlich der Speichel der Bienen mit beigemischt, der dann ganz viele gesunde Stoffe enthält. Und am Ende wird der Nektar dann in die Waben eingefüllt und verdeckelt.
Also das heißt, die Bienen bringen den Nektar, dort übernehmen den andere Bienen und bringen den in die Waben. Und dann kommt mit irgendwie ein bisschen Bienenspeichel und so, dann entwickelt sich der Honig sozusagen. Und das heißt, der Honig ist dann schon so richtig in den Waben drin, so der fertige Honig, wie wir den kennen? Oder wie ist das, Laurenz?
Also da sind natürlich nur minimale Mengen drin. Und die sind natürlich verdeckelt. Also es ist nicht so, dass da jetzt quasi einfach nur kleine Tropfen da so stehen, sondern die sind auch verdeckelt. Und dadurch muss man sie dann mit einer Entdeckungsgabel, das ist auch noch ein Imkerwerkzeug, halt entdeckeln. Dann also erst natürlich die Bienen runter machen. Und dann kann man sie tatsächlich danach in eine Zentrifuge reinstellen. Mhm. Und dann werden sie dort so schnell gedreht, dass sich der Honig daraus löst und an die Wände von der Zentrifuge
fliegt. Dann fließt es dort an den Seiten runter und wird dort dann nochmal durch ein einfaches Sieb gesäubert. Und dann kann man ihn später dann in Gläser umfüllen und noch Etiketten drauf und dann hat man seinen Honig im Regal.
Habt ihr den auch schon probiert? Wie schmeckt der euch?
Ja, das ist dann, man sieht die ganze Zeit, wie der Honig vor allem, also wie man ihn in die Gläser füllt und da muss man natürlich auch mal probieren.
Natürlich, würde ich auch machen. Natürlich.
Ja, also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der das nicht machen würde. Wir hatten, glaube ich, 50 Liter in dem einen Kanister und ich glaube, wir hatten noch einen weiteren. Ja. Und dann ist es schon extrem viel. Und wenn man den die ganze Zeit einfüllt, dann hat man so Hunger drauf und der schmeckt richtig gut.
Ja. Und hattest du das Gefühl, der schmeckt irgendwie anders als den, wenn man so den sonst kauft?
Also natürlich ist es dann schon was Besondereres. Ich finde, er schmeckt zwar immer noch wie ein normaler Honig, nur halt besser, weil man selbst damit was zu tun hat und dafür selbst gearbeitet hat.
Ja,
und da,
na klar.
Dann schmeckt alles besser.
Das kann ich total verstehen. Aber sag mal, eigentlich leben doch, also jetzt in der Natur, würden doch die Bienen im Winter von dem Honig leben. Ist das nicht total gemein, wenn man den Bienen den Honig dann wegnimmt? Haben die dann Hunger im Winter?
Wenn man den Honig ihnen wegnimmt, dann muss man natürlich auch muss man füttern, die Bienen. Und das tun wir mit so einem Zuckersirup. Das heißt, wenn wir den Honig geerntet haben, dann füttern wir die Bienen mit Zuckersirup. Aber wir lassen ihnen auch einen Teil von ihrem eigenen Honig drin, ein bisschen, und füttern sie dann aber, damit sie bis zum nächsten Frühjahr den ganzen Winter überstehen.
Ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Da bin ich ja beruhigt, dass die keinen Hunger leiden müssen im Winter. Bienen sind unser Thema heute bei Mikado am Morgen. Und warum diese nützlichen Tiere momentan aber auch richtig bedroht sind, darüber sprechen wir gleich.
Fish are jumping, don't you know, my darling? I said it right now when the cotton is high. Like your daddy's rich, daddy, and your mommy's good looking, yeah. So hush, pretty little baby, don't you cry. And the living is.
Mikado am Morgen hier, das Radio für Kinder jeden Sonntag und Feiertag auf NDR Info. Und bei uns geht es heute am Weltbienentag natürlich auch um Bienen, super nützliche Tiere, die unsere Pflanzen bestäuben, Honig produzieren und auch noch total interessant sind, ja, wie die da so mit ganz vielen anderen Bienen in ihren Völkern zusammenleben. Jetzt hört man ja immer wieder, ihr drei, ne, dass im Moment sehr viele Bienen sterben. Wie kommt das denn eigentlich, Laurenz?
Also es gibt zurzeit sehr viele Pestizide, die versprüht werden.
Pestizide, ganz kurz, sind Pflanzenschutzmittel sozusagen, ne? Gegen so kleine Insekten, die schädlich sind.
Ja. Also das ist so, dass man die halt da rauf sprüht und das machen dann die großen Bauern dann auch im großen Stil. Bedeutet, dass sie dann nicht nur so eine Pflanze machen, wo man da auch nochmal guckt, ob da eine Biene ist, sondern die machen dann wirklich ganze Felder, ohne groß zu gucken.
Ja.
Und dadurch sterben natürlich auch ein paar Bienen, wenn die noch unterwegs sind. Und es gibt da eigentlich so eine festgelegte Uhrzeit, ab wann es gesprüht werden darf.
Mhm.
Aber viele halten das nicht ein, damit sie möglichst noch viel schaffen. Und dann ist es so, dass noch viele Bienen dort sind. Und bei meinen Oma und Opa in der Nähe, da war das auch einmal so. Und da wurden 12 Völker ausgelöscht, weil einer halt einmal zu früh gesprüht hat.
Das sind ja dann viele, viele tausend Bienen, ne? Haben wir schon gelernt, wenn in einem Volk schon mehrere tausend drin sind. Aber es gibt ja auch Krankheiten, gerade ganz aktuell ist in Schleswig-Holstein im Kreis Steinburg auch ein ganzes Volk durch eine Krankheit gestorben, die sogenannte Faulbrut, bei der sterben die Bienen noch als Larven, also der Nachwuchs, ne? Dann gibt es aber auch noch Milben zum Beispiel. Marlon, woher kommen die denn plötzlich oder was sind das für Schädlinge für die Bienen?
Also die Varroa-Milbe, die ursprünglich aus Asien stammt, die setzt sich wie Zecken auf den Bienen fest.
Aha.
Und damit einher geht auch der Colony Collapse Disorder, wodurch diese kranken Bienen und deren Nachwuchs, der meist behindert ist, also irgendwelche Handicaps aufweist, gar nicht mehr zurück zum Stock findet und dann oft nur noch die Königin mit ein paar Arbeiterinnen zurückbleibt und das Volk dann ausstirbt.
Ja, also die Bienen werden richtig krank und sterben dann.
Ja, und es wäre, wenn man den Größenvergleich nehmen würde, wäre es, als wenn einem erwachsenen Menschen ein Karnickel auf dem Rücken sitzt, den Größenvergleich zu sehen.
Ja, das
aber trotzdem merken sie sie nicht und können sie auch nicht bekämpfen, die Bienen alleine. In anderen Ländern, da haben die Bienen das tatsächlich so, sind so weit entwickelt, dass sie tatsächlich auch die Varroamilbe ohne weitere Hilfsmittel selbst besiegen können.
Und was kann man denn jetzt so als Imker eigentlich gegen die Milbe zum Beispiel tun? Macht ihr da irgendwie was?
Genau, Ameisensäure benutzt man und das muss man direkt dann nach der Honigernte geben und dass die Milben quasi davon abfallen.
Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass das ganz schlimm auch für uns Menschen wäre, wenn die Bienen aussterben würde. Warum wäre das denn eigentlich so schlimm, Laurenz?
Also es gäbe dann nämlich kaum noch Bestäuber, bedeutet, es würde viel mehr weniger Lebensmittel geben. Selbst Fleisch wäre betroffen, wo man eigentlich denkt, was haben Bienen mit Fleisch zu tun? Weil irgendwann müssen die Pflanzen quasi gegessen werden, damit auch Fleisch quasi entstehen kann. Und dadurch würden dann alle Fleischsorten weg sein, sehr viele Produkte, die man normal so kennt, alles Obst und Gemüse auch. Also man hätte kaum noch was im Regal quasi, wenn man das...
Da gab es ja auch gerade eine ganz interessante Aktion in einem Supermarkt in Hannover. Ne? Da hat ein Supermarkt alle Produkte aus den Regalen geräumt, die eben wegfallen würde, wenn die Bienen aussterben würden. Und das war tatsächlich eben auch über die Hälfte der Sachen. Und also gut, so Waschmittel oder irgendwie solche Sachen, die gibt es im Supermarkt dann trotzdem. Aber wie du gerade schon gesagt hast, mit Lebensmitteln wird es echt schwierig. Was können wir da denn tun, Marlon, um zu verhindern, dass die Bienen aussterben?
Wir könnten auf Monokulturen verzichten.
Also auf den Feldern, dass da nicht nur immer eine Sorte Getreide angebaut wird, sondern...
Die regionalen Bienen können dann nämlich nur zu bestimmten Zeiten ihren Nektar beziehen und können nicht genug für den Winter einlagern. Sterben so auch aus.
Und können eigentlich nicht irgendwie zum Beispiel andere, weiß nicht, so Hummeln, die fliegen ja auch von Blüte zu Blüte, könnten die nicht eigentlich irgendwie den Job der Bienen mit übernehmen?
Die Bienen sind blütentreu, also zum Beispiel... Wenn die Kirschen gerade blühen, dann gehen die nur auf die Kirschen und wechseln nicht plötzlich wie die Hummeln ihre Pflanze. Und dadurch ist das auch effektiver, effizienter, denn man kann ja nur die jeweiligen Pflanzen mit derselben Pflanze bestäuben. Ansonsten.
Und dadurch machen die Bienen da einfach einen besonders guten Job sozusagen. Ne? Ja. Was können wir denn auch tun? Also ich sag mal, vielleicht auch Kinder oder mit ihren Familien, um die Bienen irgendwie zu unterstützen.
Auf jeden Fall bienenfreundlich gärtnern. Und das kann man auch auf kleinen Flächen in der Stadt machen. Man kann in die Balkonkästen eben Blumen pflanzen, die... insektenfreundlich sind, das heißt auch Nektar geben und keine Geranien dahinsetzen, sondern zum Beispiel sich Pflanzmischungen zu besorgen, die eben besonders bienenfreundlich sind. Man kann kleine Flächen vorm Haus mit Frühblühern bestücken, ist dann auch schön fürs Auge und die Bienen haben auch was davon. Krokus, Schneeglöckchen, also was, da haben die Bienen dann auch im Frühjahr was davon.
Also ich muss sagen, man findet in jedem Blumenladen, wenn man nach Blumen fragt, die auch die Bienen gut finden quasi. Da findet man in jedem Blumenladen ein paar Artikel.
Welche wären das denn zum Beispiel? Hätten Sie da ein paar Tipps für uns?
Das sind zum Beispiel alle blühenden Kräuter. Salbei, Thymian, Oregano. Das ist Ringelblume zum Beispiel. Phacelia, blütenschön heißt das. Aber das ist in solchen Mischungen, in so Saatmischungen für bienenfreundliche Bienenweiden oder sowas, ist das schon mit drin. Und kann man sich tatsächlich, wie Laurenz gesagt hat, ganz leicht besorgen.
Und selbst bei uns im Garten haben wir das mal einfach nur an die Seiten uns gepflanzt und seitdem haben wir viel mehr Bienen.
Also das merkt man dann gleich, den Unterschied sozusagen. Und wie ist das jetzt mit, weiß ich nicht, selber Völker halten, also selber einen Bienenstock im Garten aufstellen, geht das eigentlich auch?
Theoretisch geht es, allerdings muss man da sehr viel Zeit auch investieren.
Aber ich glaube, das ist gar nicht vom Staat zugelassen, dass ein Nicht-Imker, so nenne ich das jetzt mal, wenn zum Beispiel seine Bienen ausschwärmen, dass er die dann einfach auf Privatgrundstücken zurückholt.
Also das haben wir ja vorhin so ein bisschen gehört, dass die Bienen manchmal auch sozusagen schwärmen, ne? Sich aufteilen.
Genau, das ist tatsächlich erlaubt. Ja. Das heißt, wenn jetzt ein Schwarm von einem Volk abgeht und der jetzt bei meinem Nachbarn im Garten hängt und ich den einfangen möchte, weil ich ja auch um das Wohl der Tiere besorgt bin, dann darf ich tatsächlich auf das Grundstück gehen, weil es da um das Tierwohl geht. Und dann ist das erlaubt, dass ich beim Nachbarn aufs Grundstück darf.
Aber es ist schon auch aufwendig, Bienen zu halten, oder? Womit muss man denn rechnen, wenn man jetzt sagt, ach, wir so als Familie würden jetzt gerne einen Bienenstock irgendwie
anlegen? Es ist vor allen Dingen im Sommerhalbjahr aufwendig. Aha. Da muss man ungefähr einmal in der Woche nachschauen, wie es den Bienen geht, eben versuchen, dass sie oder zu verhindern, dass sie nicht schwärmen. Mhm. Und im Winter hat man dann eher Handwerkliches zu tun. Die Kästen aufbereiten, die Rähmchen sauber machen, neue Mittelwände einlöten, das, was ihr ja auch gemacht habt.
Und es ist auch sehr schwer, da man auch regelmäßig gucken muss, ob es denen gut geht, weil wenn zum Beispiel die Varroa-Milbe einmal da ist, ist es sehr, sehr, sehr schwer, sie wieder wegzubekommen. Also muss man sie regelmäßig besprühen. Das tut den Bienen an sich nicht weh, also das ist für die nicht schädlich, sondern immer nur, wenn die Varroa-Milbe kommt, die verträgt die Stoffe dann gar nicht und dann kommt sie entweder erst gar nicht oder wenn sie kommt, stirbt sie sofort.
Also man muss sich schon auskennen, mit anderen Worten. Umso schöner, dass es an Schulen jetzt ja auch dann doch immer mehr auch Bienenprojekte gibt oder Bienen-AGs. Also dass da Kinder auch echt schon ein bisschen was lernen und sich engagieren können, auch für die Biene. Vielen Dank, ihr drei, Laurenz, Marlon und Isabel Weschka von dem Bienenprojekt der Hamburger Brecht-Schule. Toll, dass ihr da wart, ihr drei, und uns so viel über das Imkern und über Bienen erzählt habt. Viel Spaß dabei auch weiterhin. Tschüss!
Tschüss!
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info. Und wie jeden Sonntag gibt es auch heute noch mehr Radio für Kinder bei uns. Nachher um kurz nach zwei, dann hat Tabo wieder einen großen Auftritt. Falls ihr Tabo noch nicht kennt, zu Hause ist er der Top-Detektiv im Südosten Afrikas. Heute muss er seinem Freund Sifiso helfen, dessen Schwester ist nämlich spurlos verschwunden.
Gibt es eine Spur?
Nein, nichts. Wir haben jeden auf dem Weg gefragt. Keiner hat die Leute gesehen.
Sie müssen wissen, meine Damen und Herren, eine ziemlich lange Strecke von Sifisos Hütte nach Mantungomane, wo seine Tante wohnt, verläuft an einem großen Fluss. Der Gedanke, was die Leute alles passiert sein konnte, war schrecklich. Besonders im Dunkeln drohen Gefahren. Flusspferde zum Beispiel können sehr ungemütlich werden. Und Krokodile, die leben in fast allen Flüssen in unserem Land. Onkel Wusi erklärt es den Touristen auf seinen Safaris immer so.
Krokodile sind heimtückische Geschöpfe. Wenn sie an einem Gewässer vorbeigehen und in derselben Minute überlegt sich ein Krokodil, dass es mal wieder einen Happen essen sollte, dann seien sie sicher, sie werden dieser Happen sein.
Ja, das ist ja eine gruselige Vorstellung, oder? Aber keine Angst, ein Krokodil ist nicht schuld am Verschwinden von Sifisos Schwester. Aber was oder wer steckt dann dahinter? Unser Hörspiel nach dem Buch von Kirsten Boye läuft heute zum ersten Mal im Radio. Tabo, die Krokodilspur. Um 14.05 Uhr hier auf NDR Info. Und ihr könnt unseren Krimi aber auch schon jetzt im Internet hören. Auf ndr.de/mikado. Das war Mikado am Morgen für heute. Und wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, braucht ihr euch nicht ärgern. Alle Folgen von Mikado könnt ihr immer auch in unserem Podcast nachhören. Geht einfach auf ndr.de/mikado. Da findet ihr zum Beispiel auch die Sendung heute rund um Bienen und das Imkern am Weltbienentag. und auch einige Fotos aus dem Studio. Für euch in unserem Mikado-Team waren heute Jonas Lasse-Teichmann an der Studiotechnik und die Regie hatte Christine Dreier. Am Mikrofon war Jessica Schlage, das bin ich. Tschüss, schönen Sonntag noch.